herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Am 7. November war dort Ines Geipel zu Gast mit ihrem Buch Umkämpfte Zone, mein Bruder, der Osten und der Hass. Moderiert hat Christoph Becker.
Vielen Dank, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich bin im Gegensatz zu Ines Geipel, gehöre ich nicht zum Inventar des Hauses. Ich mache das zum ersten Mal hier heute Abend. Umso mehr freue ich mich, dass so viele Menschen gekommen sind und zuhören. Wir fangen gleich an. Ist es ein Heimspiel eigentlich? 7. November 89, 9. November 89, waren Sie hier, jedenfalls im Rhein-Main-Gebiet.
In Darmstadt, in jedem Fall. Ja. Erstmal vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ich habe mich vorhin vom Zug aus gefragt, wie kann man denn jetzt zum Literaturhaus kommen? Es war ja komplett alles verstopft. Also, dass Ihnen das gelungen ist, großartig. Dann gibt es doch eine Verbindung, Hauke, zum Motorsport. Ich wollte in meinem Leben ursprünglich das allererstes Rennfahrerin werden. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Hauke Hückstadt, dass ich das Buch hier bei Ihnen vorstellen darf. Ich weiß nicht, ob ich akustisch zu verstehen bin. Gebe mir Mühe. Vielen Dank, Herr Becker, dass wir zusammen eine Zeit haben dürfen. Darmstadt, ja, 9. November, ich glaube, ich habe das schon erzählt, rosafarbenes dirndlweiße Puffbluse im Weinmichel, ich weiß nicht, ob jemand den Weinmichel kennt, dieses Privathotel, was es, glaube ich, nicht mehr gibt mittlerweile, und mein Chef, Haki, wir hatten Spätschicht, sagte dann irgendwann, wir hatten so einen kleinen Umkleideraum, du, ich glaube, hier ist was für dich, und schob mich da vor so einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher, und in diesem kleinen Fernseher fiel die Mauer in dieser Nacht. Das war mein 9. November. Dann wurde es sehr voll. Ganz hinten saß die letzte hessische Prinzessin, eine ältere Dame, die sehr am Wein war immer. Und mein Problem war ja, aus der DDR kommt, dass es entweder Weißwein oder Rotwein gab. Aber in dieser Weinstube, ich muss Ihnen nicht erzählen, wie das hier in Hessen ist mit dem Wein, also ungefähr in diesem Weinkeller waren ungefähr 300 wenigstens Weißweinsorten und nicht weniger Rotweinsorten, vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich konnte in der Nacht nicht mehr darauf Rücksicht nehmen. Ich habe einfach alles immer zugeschaut. Ich kannte die Sorten nicht. Aber ich habe den Namen jetzt nicht, Sie wissen das bestimmt, die letzte hessische Prinzessin, die noch lebte. Hat es jemand parat? Ich habe es nicht. Auf alle Fälle hat sie den Abend dann geschmissen. Also sie hat, als sie hörte, es gibt in Deutschland eine Revolution, hat ihr das gut gefallen.
Und um jetzt mal zum Buch zu kommen. Das ist im März erschienen. Ja. Ist das Ihr erfolgreichstes Buch bisher? Wir sind bei der 9. Auflage inzwischen. Ich meine, das ist recht enorm für den kurzen Zeitraum der Seite.
Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, das sollte es kein Superlativ geben. Ich freue mich sehr, dass ich bin jetzt wirklich den ganzen Herbst unterwegs, jeden Tag in einer anderen Stadt. Das ist was Großartiges. Es ist nur mit dem Material, mit der Stimme nicht so ganz einfach. Aber mir fällt doch sehr auf, dass es auch tatsächlich eine unterschiedliche Rezeption gibt. Und worüber ich mich sehr freue, dass, jetzt fängt es schon an, dass gerade im Westen viele sagen, das Buch ist nochmal so ein Einstieg für mich selber in die eigene Familiengeschichte zu gehen. Wir haben zwar als Gesellschaft vieles geklärt, nach 68, aber manchmal hat es nicht gereicht für die Familie. Und jetzt steht da drin, in welche Archive ich gehen kann, wo ich mich sozusagen kundig machen kann. Und wenn das auch etwas Verbindendes ergibt zu einem Buch, ist es doch das Schönste, was sein kann, oder?
Ist es das persönlichste Buch bisher von denen, die Sie geschrieben haben?
Ich weiß nicht, ich habe ja verschiedene Bücher geschrieben und habe eigentlich, also sag mal so, es war meine Vorstellung oder meine Idee auch von Literatur, dass es spezielle Synapsen gibt. Also, mhm. dass mich Zeitgeschichte immer sehr interessiert hat, das lag natürlich auch daran, dass es unwahrscheinlich viel zu klären gab, vor allen Dingen eben aus so einer Diktatur kommt. Und ich fand das auch sehr luxuriös oder sehr faszinierend, dass man eben nicht in eine Partei musste, um trotzdem was vielleicht als einzelne kleine Stimme bewirken zu können. Also das war schon, lag mir sehr. Ich glaube, Sie kennen mich aus der Sportzeit eher, kann mich aber eben auch an verschiedenste Boxereien erinnern. Und das dachte ich eben Amok oder alle diese Themen, die wir ja dieses Jahr in einer Weise auf den Tisch bekommen, weil wir so lange offenbar auf Sie gewartet haben und nichts gemacht haben in meinem, oder wenig, finde ich, was Aufarbeitung DDR angeht, viel zu wenig. Oder eben, ja, also diese größeren Stoffe, die... wo ich immer die Idee hatte oder mir überlegt habe, wie komme ich denn nun ran an den Leser, dass es ihn wirklich auch interessiert. Ich wollte ja, dass wir zusammen im Osten auch bestimmte Themen anschauen. Und jetzt war es einfach ein Buch, was zuallererst notwendig war, weil es sehr traurig war, dass mein Bruder so sehr plötzlich gestorben ist. Und was ich tatsächlich nicht wusste, ich habe das Buch zunächst gar nicht, vielleicht ist es so, dass Bücher, die man selber schreiben muss, plötzlich viele Menschen interessieren. Also ja, also die so unmittelbar und zwingend aus einem raus müssen.
Ich hatte den, wenn ich mal unterbrechen darf, ich hatte den Eindruck, dass dieser tragische Auslöser, der Tod Ihres Bruders, und wir kommen da ja sicherlich noch, noch näher drauf, aber dass das im Prinzip etwas freigesetzt hat, was raus musste. Also Sie haben nicht nur Dinge geklärt in diesem Buch, die aus dem historischen Kontext heraus allgemein geklärt wurden, sondern Sie haben ja auch Dinge für sich familiär geklärt, auf eine gewisse Art und Weise.
Ja, ich glaube, wenn es jemanden geben sollte im Raum, der das eine oder andere Buch schon mal in der Hand hatte, ich habe das, was in dem Buch steht, habe ich an verschiedensten Stellen in anderen Büchern schon gestriffen. Aber ich glaube, hier ist es sehr organisch zusammengekommen. Und der Organisator, glaube ich, des Themas und auch der Notwendigkeit, Dinge nochmal mit anderen Wörtern zu benennen. Und das hat, glaube ich, auch dann mit den Auseinandersetzungen oder der Zeit zu tun, an denen ich an diesen Themen war, war ohne Frage der Bruder. Also das ist das Band, das ist der auf eine bestimmte Weise diese Themen bündelt, zusammenhält und mich geführt hat. Also ich habe da selber gar nicht so viel unternommen, glaube ich.
Jetzt fertig war es vor einem knappen Jahr, ne?
Das ist ja anders bei den Verlagen. Ist ja das Außen immer schon da, wenn der es machen soll, immer noch ziemlich. Es war fertig Mitte Januar.
Na gut, aber das ist nicht so viel später, als ich jetzt angenommen hatte. Ich war von Dezember ausgegangen. insofern ist es jetzt. Ja. Und es ist seitdem für mein Empfinden eigentlich jeden Tag, jede Woche, jeden Monat aktueller geworden.
Ja.
Haben Sie damit gerechnet?
Ja. Also es gibt doch so eine, wir haben doch so dieses Talent, bestimmte Themen so entweder zu übererzählen oder wegzumoderieren, dass es wie nicht zur Sache kommt. Ja? Und nun kann man natürlich fragen, was ist die Sache? Aber dass wir uns ja doch in starken Entlastungserzählungen eingerichtet haben, zumal seit 2015. Also diese Entlastungserzählung gab es immer. Am Anfang gab es die glückliche Einheitserzählung mit 89. Das kann man ja alles verstehen, auch psychologisch. Aber man hatte so das Gefühl, wir arbeiten uns in ein seltsames Konstrukt hinein. Ja, also auf einmal waren die Ostdeutschen alles gedemütigte, abgehängte Bürger zweiter Klasse. Wenn Sie jetzt die Zeitung anschauen, was ich da mitunter oder was man da so mitunter liest, da, ich habe das, glaube ich, an einer Stelle auch gesagt, dass ich mich wirklich wundere, gemessen auch an dem Weg, gemessen an dem Zustand des Landes, also des Ostens, dass der Westen nicht irgendwann mal sagt, es reicht jetzt mal, also wir haben die Nase voll. Ja, so. Also das Buch heißt Mein Bruder der Osten, oder also es ging um diese Frage der wütende Osten, und mir geht es jetzt nicht darum, ja, das eine oder das andere gegeneinander auszuspielen, mir geht es ja darum zu sagen, wir wollten, dass die Mauer fällt, wir wollten frei sein. Ich höre jetzt immer, dass es um die Banane ging. Es ging darum, dass wir Menschen sind, die ein richtiges Leben haben, die in die Welt gehen können. Und jetzt ist es praktisch eine einzige Schmerzgeschichte. Also dass die Anpassung an die Freiheit, ja, ein ziemlicher Spagat ist für den Einzelnen, zumal wenn es eine mehr als 50-jährige Diktaturgeschichte gegeben hat, das liegt auf der Hand. Und dass es auch harte Prozesse waren, dass die Ostdeutschen sich ganz von vorn neu konsolidieren mussten, ich glaube, das ist auch ganz schlüssig. Aber für mich ist einfach die Frage, was wollen wir jetzt miteinander? Ja? Wollen wir uns einrichten in diesem neuen Spaltungssyndrom? Ja? Ich sitze irgendwo in Lüchen oder in Lüneburg und dann merke ich schon, die Stimmung ist ziemlich mies, und dann heißt es immer, die da drüben. Ja? So, und sage ich, nee, ist nicht mehr mit die da drüben. Ja? Wir sind ein Land seit 30 Jahren, und das müssen wir irgendwie schaffen. Ja? Und jetzt haben wir dieses doch hochentzündliche neue Problem, wo wir wie jeden Tag denken, ja, meine Güte, also was geschieht hier eigentlich? Also was ist der Kern, oder was ist die tiefere Substanz? Was sind diese verleugneten Instanzen, die jetzt so wie Eiterpickel hochkommen? Ja, und das ist ja eigentlich die Idee gewesen des Buches, auch zu sagen, wir haben eben praktisch uns den Osten erzählt in den letzten 3-4 Jahren, immer ab 89, ja, diese große Demütigung ab 89. Und ich habe gesagt, wir kriegen das nicht erzählt, wenn wir nicht vor 89 mitnehmen, wenn wir die Demütigung vor 89 nicht in den Blick kriegen und wenn wir uns nicht anschauen, wie das historisch gewachsen ist. Also klar, Sie können jetzt sagen, dann schwadroniert die Rom mit so Begriffen, der integrierte Nazi oder so, aber ich meine das schon ernst. Also ich habe versucht in dem Buch, das auch zu belegen, möglichst viel auch nochmal zu recherchieren dazu. Es gibt so verschiedene politische Mythenströme des Ostens, wo ich auch schon meine, da haben wir wenig auf den Tisch bekommen, weil es natürlich auch viel ideologische Abwehr gegeben hat. Und ja, wenn Sie sich die drei Landtagswahlen im Osten anschauen, was da sozusagen jetzt auf dem Tisch liegt, und das, was uns ja richtig, glaube ich, interessieren müsste, ist, dass bei der letzten Landtagswahl, bei den anderen beiden hat sich das ja auch schon abgezeichnet, ja, vor allen Dingen die drei jungen Generationen, also die Einheitskinder, die Ostmillennials und jetzt die Erstwähler, die um 2000 geboren sind, die AfD in dieser Weise ermöglichen. Ja, so in Thüringen waren es die Älteren, die Linken gewählt haben. Und das alles, finde ich, ist viel Stoff. Also, weil das sind drei Generationen, die sind jetzt aus der unmittelbaren Schule oder aus dem Bildungskarussell draußen. Also, wie kriegst du die oder was machst du mit denen? Ja, also, was ich finde, und das haben wir jetzt in den letzten Wochen viel an Diskussion gehabt, das ist ja immer, also Halle, ja, dann richten wir uns darin ein, dass praktisch das Schloss gehalten hat, also ein technisches Detail, ja. Mhm. Und es gab wirklich keinen einzigen Text im Land, der gesagt hat, das ist ein 27-Jähriger, was ist denn da der Hintergrund, was hat der für eine Geschichte, was ist es mit der Familie, welche Lehrer hat der gehabt, was ist ihm denn erzählt worden, ja, dass man losgehen kann in diesem Land und 51 Juden in der Synagoge in Ostdeutschland massakrieren möchte. Also das ist ja
erschütternd.
Bitte?
Erschütternd.
Ja, es ist erschütternd und es sollte uns so erschüttern, dass es eben nicht weggeht. Ja? So, dass wir eben nicht sagen, na, das Schlimmste ist nicht passiert. Ja. Mhm. Also ich finde einfach, 30 Jahre sind rum, und dieses Modell, es wächst sich irgendwie aus, einfach weil wir viel Geld drüber schieben. Ja? Diese Modelle haben nicht funktioniert. Also müssen wir brauchen was anderes. Wir brauchen ein anderes Krisenmanagement und Zeit allein rettet uns nicht. Ja?
Wir müssen graben. Fangen wir mal an. Sie lesen mal vor und wir fangen an zu graben.
Hier
und dann
ist ja ein sportiver
gucken Ton. Wir mal, wie weit wir kommen dabei.
Ja, vielleicht noch zum Buch. Es ist so, das habe ich ja nun schon gesagt, es gibt den Puder und der Puder taucht immer wieder auf in einzelnen Bildern. Und es gibt eben auch die Notwendigkeit, über den Bruder und die Schwester zu schreiben, weil die beiden diese Kindheit sehr nah und sehr sich auch schützend überlebt haben. Das hat mit der Familien- und der Familienkonstellation zu tun. Aber ich nehme sie jetzt erstmal mit in den Ton des Buches. Es liegt Schnee, endlos viel. Und ständig kommt neuer dazu. Ich stehe am Fenster und schaue in den Himmel, wie die Flocken in die Dämmerung stürzen, wie eine von ihnen taumelt, sich verheddert, mit einer anderen verschmilzt, wie sie zusammen ein eigenes Muster bilden. Mein kleiner Bruder reißt die Tür auf. Noch eine halbe Stunde, dann hört es auf zu schneien, dann ist es kalt genug, dann geht es los. Ich sehe Robby, wie er vor mir steht. Eingemummelt wie ein Eskimo, rechts der Eimer mit kaltem Wasser, links sein Schlitten. Er ist 6, ich bin 12, es sind Winterferien. Es ist Februar 1973. Wir warten auf die Kälte. Darauf, die lange Treppe runterzubrettern, die Straße hoch, die Piste vereisen, die Schanze ausbessern, unsere Schlitten verketteln, Platz da. Wir kommen. Das hier ist unser Terrain. 20er Straße, Weißer Hirsch, Dresden. Später zerrt Robby seinen Schal vom Hals, hält ihn mir hin, er schwitzt. Er ist glücklich. Wir hasten ein ums andere Mal die Straße hoch. Er schiebt wortlos seine Hand in meine. Vor unseren Mündern Dampf, das fahle Licht der Straßenlaternen, die eisig klare Nacht, der glitzernde Schnee, das Knirschen unserer Schritte. Vor allem aber seine kleine, warme Hand. Und jetzt steigt es ein in das Buch. Seine rechte Hand. Vielmehr ist es nicht, was mein Bruder noch bewegen kann. Es ist der 7. Dezember 2017. Ich sitze an seinem Bett, Palliativstation, St. Josef Stift, Dresden. Robby hat ein Glioblastom, 4. Stufe. Der Herrndorf-Tumor, sagt er zur Begrüßung. Im April die erste Operation, über den Sommer das Rezidiv, Ende November die zweite, ein Blutgerinnsel im Kopf, vor 3 Tagen der Schlaganfall. Sieht nicht gerade rosig aus, meint er, null Chance. Schön, dass du da bist. Ein Nachmittag und Robby, der sich erinnern will. 6 Stunden lang. Ist das viel? Ich meine, ist das viel Zeit? Er greift nach meiner Hand, zieht sie zu sich, legt sie auf seine Brust. Sie soll da liegen bleiben. Siehst du mich? Fragt er leise. Ja, wieso? Weil ich dich doppelt sehe, der Tumor. Das Ding drückt mir die Augen weg. Du, ich muss dir was sagen. Ich suche in seinem Gesicht die große Narbe an der rechten Schläfe, die erschöpfte Haut, seine Lippen. Wieder zwischen oben und unten immerzu Worte rausfallen, schnelle, langsame, leise, stockende. Ich verstehe nichts. Als wäre ich von einem Riesentier überrannt worden. Als hätte mir jemand einen Eispickel ins Hirn gerammt. Robby, was ist das hier? Was ist passiert? Warum hast du mich nicht gerufen? Warum so spät? Warum erst, es gäbe so viel zu fragen? Ich frage nichts. Starre nur auf seinen Mund, auf die Wörter, die da rauskommen. wie Silberfische, denke ich, die abtauchen, wegflutschen, die wegwollen ins Dunkle. Wir waren Popper, erzählt er und schaut aus dem Fenster. Weißt du, was das ist? Fürchte, nein. Ich war 18 und hatte einen weißen Anzug an, habe ich mir extra schneidern lassen. Echt cool. Damit sind wir über die Dörfer, auf die Diskos, Mädels aufreißen, die Kumpels und ich. Was ist ein Popper? Kein Bluser. Das heißt, keine Jesuslatschen. Genau. Keine langen Haare, kein Siff, keine Peace-Zeichen, sondern rasierte Nacken, Föhnfrisuren, blonde Strähnen, na, die ganz extravaganten Sachen halt und unsere Musik. Was für Musik? The Cure, Prince, Michael Jackson. Prince, Mitte der 80er Jahre im Osten? Na klar, was denkst du denn? Und was macht ein Popper? Rumstehen, Musik hören, Spaß haben. Robbie zittert leicht, vielleicht hat er Fieber. Es muss einen Fehler gegeben haben, denke ich. Irgendwas ist hier schiefgelaufen, kann nicht richtig sein, stimmt nicht. Aber gleich kommt ja jemand, der das korrigiert. Entschuldigung, muss der sagen, ist nichts weiter, eine Art Datenflash, falsch verkabelt, das haben wir gleich. Ich schaue zur Tür, niemand da. Was ist das hier? Wer hat sich das ausgedacht? Was macht mein Bruder in diesem Bett? Wie leise dieser Nachmittag ist, wie leicht die Welt gestern noch war. Wie naiv, ahnungslos, vollkommen normal. Ich lege meinen Kopf auf Robbys Brust. Er soll da liegen bleiben, ruhig lange, bis die Welt wieder ihre Bahn hat. Bis alles wieder in Ordnung ist. Geht das so, frage ich. Ja, ist gut. Hast du Schmerzen? Nein, nichts. In mir ist mehr Chemie, als ich Blut habe. Du, sag mal, ja. Und wenn die Reise in die andere Richtung geht, es wird ziemlich schrecklich werden. Ja, ich habe Angst. Ja, Angst, dass ich das Bewusstsein verliere. Wirst du da sein? Ich bin da und ich bleibe da. Robbie stirbt am 6. Januar 2018. Das ist der Eingang im Grunde, die Schneise ins Buch. Und es fängt im Grunde schon in dem Bild, aber dann auch in dem ersten Stück mit der Hand an. Ja? Und die Hand ist im Grunde ein Bild. Robbie liegt im Bett und an irgendeiner Stelle reißt er den Arm hoch, streckt ihn, die rechte Hand. Und dann sage ich, was machst du da? Und dann sagt er, lass mich in Ruhe, ich muss los. Wo musst du denn hin? Ich muss in den Krieg. Und Robbie ist Jahrgang 1967. Ja, so. Ich habe dann später mit Psychologen darüber gesprochen, die dann gesagt haben, das ist ja, also das, was am allermeisten, also praktisch der Schuldknoten oder ja der Schamknoten eher, das, was am tiefsten vergraben ist, kommt am Ende, ja, im letzten Moment nach oben. Und das hat mir natürlich, ich habe dann mit seinen Freunden viel gesprochen, die mir erzählt haben, dass er sich immer, also wenn die anderen von ihren Eltern erzählt haben oder ja, das oder den Großeltern, dass er immer sich rausgenommen hat. Und also dieses Thema war sehr schambesetzt für ihn. Und das war dann eben auch der Punkt, dass ich das alles nochmal sehr genau recherchiert habe. Es gibt ja mit diesem Glioblastom in der deutschen Übertragung, würde man ja sagen, der Schmetterlingstumor. Also was ist so eine Krise im Hirn? Ja? Und dieses Bild mit dem Schmetterling ist nicht nur das Kindheitsbild, darüber schreibe ich, sondern in diesem Bild schiebt sich dann eben auch diese erste Szene zusammen mit den, also die Frage nach den Altvätern. Und das war natürlich ein Thema in diesem Buch, da ist ein Thema, weil von der Zeitschiene her, ja, gibt es eine exemplarische Familiengeschichte, aber von der Zeitschiene her ist es natürlich, ja, der Versuch, diese beiden Diktaturen zusammenzuzählen, zusammenzulesen, nicht zu zählen, sondern zusammenzulesen, sich zu fragen, was hat sich in dieser frühen DDR-Geschichte denn eben abgenommen, auch was die erste Diktatur in Deutschland angeht, was ist angeschaut und nicht angeschaut worden, was ist sozusagen unter die Krypta auch eines Staates gelegt worden. Und dann ist es, wenn man das ganz konkret, wenn man in die Familiengeschichte hineinschaut, dass der Großvater mütterlicherseits eben 39 nach Riga gegangen ist, ins Reichskommissariat. Und wenn ich das Wort Riga sage, glaube ich, dann müssen wir nicht sehr lange sprechen. Dann sprechen wir hier in diesem Raum von einem europäischen Schlachthaus. Und er hat die Familie mitgenommen, die Großmutter hat 9 Kinder geboren und diese 9 Kinder hat sie sozusagen Hitler geschenkt. Also diese Familie hat also eine ganz eindeutige Belastung. Und
das war die Großmutter, die, das ist mir aufgefallen dann hinterher, in Zeitablauf später, noch während der DDR gesagt hat, Hitler war einer, der richtig Glanz hatte.
Ja, also sie hatte so eine natürliche Abwehr gegenüber der DDR-Konstruktion und das war der Faible, ja. Und das ist natürlich wie so ein, vom Satz her auch wie so ein Zeitdokument, weil das sind ja die Sätze, die nicht fallen durften oder die, wenn überhaupt, dann im internen oder im Familienrahmen gefallen sind. Und das ist oder legt sich zusammen mit dieser sehr frühen Erzählung. Also die Passage würde ich gern lesen. Es ist ein kurzes Stück nur. Diese Familie kommt am Ende des Krieges, also Flucht vor den Sowjets in Dresden wieder an, erlebt auch die Bombardierung von Dresden im Februar 45. Und es gibt diese ersten Entnazifizierungsrunden und das ist mir aus den Akten heraus aufgefallen, dass das überhaupt nicht da ist. Ja? Also der Großvater, es gibt ein Schreiben vom Oberbürgermeister Dresden und da gibt er sehr detailliert Auskunft und da gibt es die Riga-Zeit nicht, die wird völlig ausgeblendet. Und daraus ergeben sich für mich vielleicht eben, um zu verstehen, dass es so eine Synapse in diesem Buch gibt zwischen Zeitgeschichte und Familiengeschichte. Und ich versuche, das Sanktuarium Familie eben konsequent politisch zu lesen. Ja? Die Leerstelle Riga. Das, was ausgespart wurde und mit Kriegsende in den Familiensafe absinterte. Wie oft in wie vielen Millionen deutschen Familien geschah das in dem Moment so? Der Zusammenbruch, der keiner sein durfte. Aber wieso Leerstelle? Stimmt das überhaupt? Wo eine Leerstelle ist, müsste es ein Loch geben, ein Nichts, ein leeres Etwas. Da müsste es still sein. Die Bilder jedoch, die über den Osten des Nachkriegs durch meinen Kopf rauschen, sind allesamt Jubelbilder. Aufmärsche durch Ruinenstraßen, große Kollektive auf riesigen Baustellen, volle Säle auf Parteitagen. Es muss unwahrscheinlich laut zugegangen sein. Als würde eine unübersehbare Menge in einem fort Hurra schreien. Kann ich Ihnen ein bisschen Wasser geben? Doch, also ehe wir beide ersticken. Doch, nehmen Sie das doch, ich habe hier Wasser genug.
Danke.
Als würde eine unübersehbare Menge in einem fort Hurra schreien, Fahnen, Wimpel, Fackeln, transparente, hitzige, arglose Gesichter. Das bessere Deutschland, eine neue Partei, ein eigener Staat, eine eigene Religion für die rote Zukunft. Man spielte Erlösung, Entlastung, Siegen oder was eigentlich. Ich versuche, den Ton mal ein bisschen leiser zu drehen, vielleicht zeigt sich da was. Tritt unter all der obsessiven Aufladung noch etwas anderes zutage. Die Jahre des großen Aufatmens, des Wiederaufbaus, des Aushebens der neuen Fundamente. Aber war es nicht legitim zu hoffen? Brauchte man nicht nach dem Desaster genau das, ein riesiges Meer an Enthusiasmus? Diese vielen so glücklich aussehenden Gesichter. Ich starre auf die Stalin-Porträts, die riesigen, wehenden Fahnen, die Losungen, die Träume der Kommunisten sind Träume für die Wirklichkeit. War das Ekstase oder Hypnose? Die Bilder ohne Ton fangen rasch an, ranzig zu werden. Sie scheinen auszufransen. Die Überzeichnung verpufft und führt direkt in eine andere Realität. Wie war die Situation wirklich? Wie fühlte sich die postfaschistische Gegenwart im Osten Deutschlands an? Was für eine Gesellschaft entstand da? Wer hatte anfangs dort das politische Sagen? Die Provisorien, das Kriegswunde, der Hunger, die Nazis, Antinazis, Widerständler, KZ-Überlebenden, die Flüchtlinge, Wehrmachtsrückkehrer, Neuverhafteten, die Ausgebombten, Verschütteten, Vermissten, zum Leben Verurteilten, Zeiten der Umwälzung, eher der Umstülpung. Im Westen, schrieb die Philosophin Hannah Arendt, wurde die Schuld manisch weggeputzt. Und im Osten? Die Toten und die Begeisterung, als zeigten sich damit Vorder- und Rückseite einer verlorenen, kaputten Welt. Ich habe angefangen, mir Zettel zu machen. Es geht nicht ohne sie. Zettel, die versuchen, auf die Leerstelle zu verweisen, die nicht existieren durfte, die mit aller Energie umgeschrieben wurde. Zu was? Die Gaststätte Rose in Ostberlin und die Gruppe Ulbricht, die Ende April 1945 aus der Moskauer Emigration nach Deutschland zurückkehrte, um im Mikrokosmos der Hauptstadt schon mal durchzuspielen, was aus dem Land nach Hitler werden sollte. Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand halten. Ein Ulbricht-Satz, den Wolfgang Leonhard in »Die Revolution entlässt ihre Kinder« zum Zeitdokument machte. Was auf den Satz folgte, lässt sich historisch mittlerweile recht abgefedert runtererzählen. Die Akten sind gehoben, die Archive geknackt. Aber hilft das? Wissen wir dadurch mehr? Wissen wir, was alles an Material vernichtet wurde oder noch irgendwo gut gesichert rumliegen dürfte? Kompliziert also. Kompliziert auch die Zeit, um die es geht. Hart, wirr, heikel, brüchig. Das Ding mit den Zetteln. Auf dem ersten steht Walter Ulbricht, der spätere Mauerbauer. Unmöglich, seine ganze Geschichte zu erzählen, selbst wenn er sich auf der Politbühne im Osten ganz nach vorn drängelte und der zentrale Mann bis 1971 gewesen ist. Ein Vierteljahrhundert totale Macht. Was für ein Hinterland gab es, das ihm diese Macht ermöglichte? Wo und durch wen wurde der neue Diktator gemacht? Die nach 1933 in die Sowjetunion emigrierten deutschen Kommunisten, Stalins großer Terror 37-38 und das Gulag-System. Die Mordbilanz an den Deutschen war verheerend. Im April 1938 waren 70% der knapp 5000 im sowjetischen Exil lebenden deutschen Kommunisten verhaftet. 41 der 68 obersten Politbüro- und ZK-Mitglieder wurden ermordet. Reichlich 200 Politkader, die den großen Stalin-Terror überlebt hatten, kehrten unmittelbar nach Kriegsende aus Moskau zurück. Schwer gezeichnet, aber erleichtert, dem Grauen entkommen zu sein. Unter ihnen nur zwei Männer der absoluten Parteispitze, Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht. Es waren diese beiden, die alles wussten, jedes Schicksal kannten, durch Stalin erpressbar waren und genau deshalb zum inneren Machtclan des neuen Staates auserkoren wurden. Sie schwiegen ihr kommunistisches Eidschweigen und sangen die heroischen Loblieder auf die Sowjetunion. Zwei, die präzise darüber im Bilde waren, wer wann wie und unter welchen Bedingungen überlebt und wen Stalin hatte ermorden lassen. Sie wussten auch, wer bis zur Adenauers Moskau-Reise im September 1955 in den Gulags verbleiben musste, damit die neue Hurra-Welt im Osten durchgesetzt und nicht durch kaum aushaltbare Leiterzählungen gestoppt werden konnte. Wer war man damit? Wie lebte es sich mit diesem Wissen? Wie kreuzgefährlich der Anfang im Osten war. Das blonde Mädchen mit dem Fassonschnitt Ich war noch gar nicht da. Mich gab es nicht. Trotzdem genügt ein Wort, ein Foto, ein Geruch, eine Stimme, um den Geschmack dieser Zeit aufzurufen. Eine Welt aus Ruß und Asche, eine riesige Ruinenlandschaft, in mir eine Allegorie. Was will sie mir sagen? Wenn es heute so entschieden heißt, dass wir nichts anderes als Physis sind, nur Zellen und Energie, erzählt sie mir, dass das nicht stimmen kann. Unsere Poren erinnern sich auch an das, was sie nicht erlebt haben, nicht erlebt haben können. Sie sind Seelenwesen. Empfindungsarchive. in denen eine fremde Zeit beliebig unterkriechen kann. Ich denke an Robbie, an wen sonst, an die Urzelle, an den Kern. Er fehlt. Ich habe Sehnsucht nach ihm. Ich frage mich, warum wir über all das nie gesprochen haben, es nicht konnten, darüber, woher wir kommen, wer wir sind. Also vielleicht zu diesem Anfang zwei Sätze. Unsere Bilder, ja, wenn es um den Osten geht, sind ja fast immer diese medialen Bilder 70er, 80er Jahre. Da haben wir irgendwas Buntes. Diesen Anfang, und darin liegt mir schon, ja, das nochmal deutlich zu machen, eben, wie ist, ja, wie hat sich dieses System, wie ist es formatiert, formiert worden? Und da ist diese Angstmanie dieser frühen Terrorzeit, meine ich, absolut wesentlich. Wir haben wenig Forschung dazu. Es gibt aktuell ein sehr gutes Buch, Die Moskauer, wie das Stalin-Trauma die DDR prägte. Dort haben sie unendlich viele Lebensgeschichten und sehen, wie diese Moskauer, die schwer traumatisiert, ja, zurückkamen, ja, überhaupt gar keine andere Idee hatten, als über die Angst ein neues System, ja, aufzubauen. Damit sage ich ganz eindeutig, dass diese DDR von Anfang an, ja, im Kern eine Lüge war. Und es war auch eine Lüge, weil dieser Osten natürlich im Grunde wie eine Staatsdoktrin brauchte, eine, ja, eine eigene Lebenshaut, und das wurde dieser rote Antifaschismus. Und wenn Sie sich, es gibt ein ziemlich langes Kapitel, wenn Sie sich diese Geschichte um Buchenwald genauer anschauen, also wie die roten Kapos, und das ist ein sehr komplexer Stoff, das wird jetzt ein bisschen knapp, aber nur, dass Sie es mal ein bisschen als Bild in den Kopf bekommen. Also das eines der zentralen Konzentrationslager der Nationalsozialisten, und ab einem bestimmten Zeitpunkt die Lagerorganisation der Kommunisten, unglaublich effizient, unglaublich gut organisiert. Und es ist klar, ja, es ging ums blanke Überleben. Also es gibt hier überhaupt keinen Punkt, wo man das in irgendeiner Weise moralisch befragen kann. Ja, das ist eine hochgradig, hochkarätige Situation. Für mich ist aber trotzdem im Danach sozusagen, wir schauen es uns ja aus dem Jetzt heraus an, rein von den Fakten, ja, wenn man weiß, 56 deutsche Kommunisten sterben in diesem Lager, 72, entschuldigen, ich will keine falsche Zahl sagen, 72 sterben, und es gibt 56.000 Tote, ja. Also das ist schon rein von der Zahl her ein deutliches Missverhältnis. Aber auch das befrage ich nicht, sondern ich befrage, was ist mit, ja, dem, was die deutschen Kommunisten in diesem Lager eben auch aktiv gemacht haben. Das ist ja ein großes Thema auch für die Amerikaner gewesen, die praktisch da das Lager, da ist ja ein ewiger Streit, aber historisch gesehen das Lager befreit haben. Und wenn man sich sozusagen die Unterlagen anschaut, es gibt ein sehr starkes Buch, ein Dokumentenband, Der rote Antifaschismus, wo sehr deutlich gemacht wird, also dass für diese Politinszenierung im Osten, ja, also es brauchte wie eine Herzerzählung, und das wurde dieses Buchenwald, und das konnte nur das Buchenwald werden, weil zu diesem Zeitpunkt ja die von Stalin beauftragten Moskauer, die dieses giftige Wissen, ja, der deutschen Kommunisten in den deutschen KZs hatten, im Grunde diese Gruppe dadurch im Griff hatte, ja, und mit diesem großen Kernschweigen des Anfangs ist diese DDR aufgebaut worden. Das ist hochdramatisch. Sie merken, ich weiß nicht, wie genau Sie das im Moment anschauen. Sie haben vielleicht gesehen, Und der Zukunft zugewandt, der Film, der jetzt gerade auch läuft, über die drei Frauen, die bis in die 50er Jahre hinein im Gulag gewesen sind und dann sozusagen unterschreiben mussten, ja, nachdem sie zurückgekommen sind, dass sie über ihre Erfahrungen im sowjetischen Lager schweigen. Also ich will damit nur sagen, also oder der aktuelle, das aktuelle Ruge-Buch, der, ja, den neuen Ruge-Roman, das sind immer diese Themen, die das behandeln, und wir sehen, wie langsam und wie zäh, ja, dieses große Kernschweigen über den Anfang überhaupt nur, ja, öffentlich wird.
Man kann vielleicht sagen, diese Anfangserzählung, jetzt mit dem Begriff des 21. Jahrhunderts, ist im Prinzip von vorne bis hinten gescriptet.
Ja.
Ja, da hat einer einen Plan,
ja,
der sitzt in Moskau, der schickt zwei nach Berlin, die er übrig gelassen hat, letztlich, um es mal ganz verkürzt, ja, auszudrücken, und die zwei mit dem Wissen, das sie haben, über die, die in Buchenwald waren.
Und die Macht, die sie haben.
Und, ja, die Macht, die sie haben, mhm, schreiben diese Erzählung letztlich oder setzen diese Erzählung um.
Sie schreiben sie nicht, aber sie, genau, sie setzen sie um. Und dieses große Thema im Westen, die Unmöglichkeit, die Unfähigkeit zu trauern, da sage ich hier in diesem Buch, es gab eben für den Osten eine, eben gerade durch diese sehr instrumentelle Geschichtspolitik, ja, die insbesondere der frühen Zeit, im Grunde eine Unmöglichkeit zu trauern. Und das ist etwas, was ich glaube, jetzt im Hinblick auf die Ostgesellschaft nach 89 immer noch eine zentrale Rolle spielt. Ja, also es hat auch mit solchen Geschichten zu tun, ab 48 Sigmund Freud verboten, ja, verfemt im Osten. Das heißt, es gibt kein Unbewusstes, es gibt keine wirkliche Selbstanalyse. Fragen zu stellen ist hochgradig gefährlich, kann dich, wenn es ernst wird, sogar ins Gefängnis bringen. Was will ich mit diesen Dingen beschreiben? Ja, auch diese 40 Jahre ist ein unendlich langer Zeitraum für eine Gesellschaft. Werte wurden wie in den Eisschrank gelegt, ja, wurden wie nicht verändert. Also die Kodizes im Grunde einer Gesellschaft, ja, waren wie eingeschweißt, einmariniert in der Unveränderbarkeit, weil alle Veränderungen im Grunde den Einzelnen hochgradig in Konflikt bringen konnte. Und das, ja, Sie können ja sagen, ja, meine Güte, da kommt die jetzt mit ihrer Familiengeschichte und da sind die Großeltern beide SS und dann ist der Vater noch Terroragent. Ist ja ein bisschen extrem, oder? Ja, das erzählt ja jetzt nun wahrlich nicht was über den Osten. Was ich aber sagen will, im Grunde, man könnte so ein Buch genauso aus einer Oppositionsgeschichte heraus zählen, aber die Haut der Diktatur, ja, die lag ja auf allen, die lag auf allen Familien, ob sie nun Widerstand, Opposition, Mitläufer oder eben belastete Familien gewesen sind. Daran liegt mir, das deutlich zu machen. Und ich hatte ein ganz schönes Erlebnis vorgestern, da stand eine Frau auf, eine Ukrainerin, und sagte, es ist jetzt ein Selbstlob, ja, sie sprach perfekt Deutsch, aber sie sagte, es ist im Grunde ein universelles Buch. Ich komme aus einer reinen Opferfamilie und in meiner Familie wurde genauso geschwiegen. Das fand ich wahnsinnig interessant.
Sie geben jetzt schon die Antwort auf eine Frage, die ich eigentlich noch stellen wollte, weil der, Sie haben den, für mich persönlich, jeder liest das Buch sicherlich anders, aber ein zentraler Satz, ganz zentraler Satz in diesem Buch für mich persönlich, als ich es gelesen habe, war diese Aussage, diese Feststellung, unsere Poren erinnern sich. Es kommt, glaube ich, noch an einer, oder eben haben Sie es auch gelesen, jeder hat eine Bewusstseinshaut. Das heißt im Prinzip, wenn ich da jetzt mal diese persönliche Schilderung auch im Verhalten Ihres Bruders, als er dort nun todkrank im Bett liegt, dazu nehme, wir alle tragen diese Geschichten, ob sie besprochen sind oder nicht, irgendwo in uns. Das ist das, was sie letztlich, die Geschichten unserer Familien tragen wir in uns. Das ist das, was sie letztlich dort zum Punkt bringen, oder? Das ist eine Erinnerungspore.
Das ist eine ganz zentrale Erinnerungspore, das dächte ich schon. Und ich bin auch sehr überzeugt davon, also von der Zeitschiene her, ja, welche Rolle hat die Familie im Osten nach 89 gehabt? Ja, erstmal gibt es unwahrscheinlich viele Scheidungen, es werden keine Kinder mehr geboren. Also da gibt es auch, ja, also nicht nur das Land war vollständig am Arsch, sondern auch in den Familien wurde ziemlich viel plötzlich sozusagen, es gab die Möglichkeit, sich nochmal mit 89 völlig neu zu bestimmen. Ja, das hat ja privat auch eine Rolle gespielt. Und es gibt, man sieht aber, dass gibt es viele Studien dazu, ab Mitte der 90er Jahre konsolidiert sich die Familie wieder. Ja, werden wieder Kinder geboren und gerade für Junge, die dann in der Welt studieren können und irgendwie unterwegs sind, ist die Familie ein ziemlicher Stabilisator. Das kann man sich ja eigentlich gut vorstellen. Und gerade von daher, ja, also mit dieser Überlegung und natürlich auch, ich bin mit der dritten Generation, also den Einheitskindern nach dem Generationenmauerbuch viel im Gespräch gewesen. Und da ist mir so aufgefallen, diese unglaubliche Überidentifizierung mit den Eltern, ja, also es ist fast nicht möglich, dass die Eltern mal befragt werden, ja, wie hast du das eigentlich gesehen oder wieso liegt die Pistole da im Schrank, was hast denn du gemacht, ja, so, dann wusste der Sohn, dass der Vater Stasi war, aber es gab nicht die Kraft, ja, weil das ist ja, es geht hier nicht um die Frage, was ist hier gut oder richtig, sondern es geht um die Frage, was ist eine Gesellschaft und worauf können wir uns am Ende des Tages verständigen oder müssen wir uns auch verständigen? Was ist der Konsens?
Da gibt es ja einen Unterschied bei Ihnen, ne? Bei Ihrem Bruder und bei Ihnen. Ihr Bruder hat es auch nicht thematisiert.
Ja, und auch da, ja, also nehme ich die beiden Geschichten ernst, sind diese beide Geschichten nach 89 wie Überlebensmodelle. Und ich sage es mehrfach in diesem Buch, es gibt nicht dieses richtig oder falsch, sondern es gibt, Herr Becker, weil Sie das fragen, bei dem Bruder gibt es dann dieses Modell positives Verleugnen. Und mir ist eigentlich erst nach seinem Tod aufgefallen, wie oft wir uns darüber gestritten haben oder auseinandergesetzt haben. Ich immer gesagt habe, okay, das geht vielleicht mal für eine Phase, aber das ist kein Lebensmodell.
Ja? Was ist so positives Verleugnen? Wann ist Verleugnen positiv?
Ja, es gibt so einen Begriff, er war ja Lehrer an der Montessori-Schule und dort hat man offenbar ganz stark mit diesem Begriff des positiven Verleugnen, also immer nach vorn gehen, positiv sich nach vorn erzählen und ja, alles, was zurückliegt, bleibt verschlossen. Und im Grunde, man kann es ganz kurz sagen, wir haben immer die Familienlüge verhandelt. Ja? Und ich habe immer gesagt, und da ging es dann irgendwann um die Stasi-Akte des Vaters und es ging eben, gibt da so eine Sequenz im Buch, dass der Großvater Möbel und Sachen ordert in Riga aus dem Ghetto heraus, wo ich immer gesagt habe, wir sind eine Familie, wir müssen uns darüber verständigen. Ja, so. Und mir ging es vor allen Dingen darum, das zu erzählen, weil natürlich wissen wir, wenn es um Familien geht, geht es immer ums Eingemachte. Das sind hochkarätige Angelegenheiten. Aber es hat eine Relevanz. Das ist ja das, was Sie gerade gesagt haben. Ja? Es hat eine Relevanz und es macht am Ende auch Gesellschaft. Es macht das Klima einer Gesellschaft. Was wir, wo, an welcher Stelle wir einen stabilen Boden haben, für uns selber auch. Und an welchen Stellen eben nicht.
Aber im Prinzip könnte man dann ja sagen, das ist ja, dann hat der, haben wir vielleicht meine Großeltern, meine Eltern, auch recht positiv verleugnet erstmal zwischen 1949 und sagen wir mal 68, 80, vielleicht bis 85 Richard von Weizsäcker.
Natürlich hat der Westen unendlich lange gebraucht. Also das ist ja auch gerade heute ein enormes Thema, wenn Sie sich, wir haben es ganz am Anfang gehabt, wenn sich die Debatten in den letzten 10 Tagen anschauen im Hinblick auf Thüringen, da gibt es ja im Grunde nur noch den Satz, bitte jetzt nicht die rote Sockendiskussion, natürlich muss die CDU oder ja, muss die CDU mit den Linken zusammengehen, um die AfD zu verhindern, ja, oder mehr rechten Ausschlag zu verhindern. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle, also gemessen an dem, was im Raum ist, gemessen an dem, was an Schuldbelastung nach wie vor da ist. Also ich glaube, und das habe ich jetzt auch sehr deutlich den Linken gegenüber gesagt, sie könnten doch vieles tun für den sozialen Frieden im Land, wenn man weiß, dass in der AfD zum Beispiel gerade in den letzten 3-4 Jahren ganz viele der DDR-Opfer zur AfD gegangen sind. Ja, also gibt es eine Schuldanerkenntnis, eine Verbrechensanerkenntnis? Gibt es auch einen öffentlichen, gesellschaftlichen, also oder einen Akt im öffentlichen Raum dieser Partei? Glaube ich, würde das ein ganzes Stück befrieden. Ja, so laden sich diese beiden Ränder enorm auf und kehren die Mitte aus. Das ist ja im Moment der Vorgang, ja, den wir sehen. Die beiden wären zur Mitte.
Wieso entstand in diesem, und damit kommen wir ja dann sozusagen auf die Frage, wie sind die Verhältnisse so, wie sie heute sind, wie sie aber auch letztlich, wenn man mal das sich genau anschaut, eigentlich schon sehr lange sind, gewalttätige Verhältnisse in den Bundesländern, die früher die DDR waren, die gibt es nicht erst seit jetzt, seit 1989, die gab es auch vorher schon. Wieso hat sich dieses Gewaltpotenzial so aufgestaut? Und ja, wann hat diese Erzählung, so wie sie dort über Buchenwald begonnen hat, wann hat die nicht mehr funktioniert? Denn das scheint ja, und so erzählen Sie es, das scheint ja die letztlich die Linie zu sein, in der wir bis heute oder in der wir sehen müssen, wie es bis heute läuft, was gewalttätige Ausbrüche erschreckender und vielfältiger Art angeht.
Also vielleicht ganz knapp, ich habe versucht in diesem Buch mich entlang der Linie dieses Konnexes von Gewalt und Verdrängung zu erzählen. Ja, dann kann man natürlich jetzt sagen, ja, aber das war jetzt nicht der ganze Osten. Ich wollte nicht den ganzen Osten erzählen, sondern ich wollte ganz, ganz spezifisch, es gibt ein Kapitel, das sich befasst mit Antisemitismus im Osten. Ab 1946 werden wieder jüdische Friedhöfe in Dresden und Chemnitz geschändet. Und dieser Antisemitismus, aber eben auch der Rassismus sind immer da, sie sind immer anwesend, ja, sie werden nur unwahrscheinlich gedeckelt. Also wenn sich und Sie sagen es ja, ja, also dieser Osten, den Osten zu verstehen als eine Einschlussgesellschaft, ja, den Begriff bringe ich mehrfach. Und dann ist doch klar, dass der Druck im Grunde immer nach innen geht. Wo soll er denn hin? Ja? Und im Kern dieses Druckes, wo sollte denn auch der Hitler hingegangen sein? Ja? Also die Erzählung war mit dem besseren Deutschland, dass praktisch alle Täter im Westen hocken. Ja, so. Naja, sie schmunzeln, aber das war das Manna, ja, das, was wir praktisch wie in den Schulen und überall eingepläut gekriegt haben. Und deswegen habe ich eben so einen Satz wie der Großmutter auch, als Kind nimmst du das so mit, ja, aber das musste man ja auch im Danach erstmal zuordnen, was das eigentlich heißt. Und wie viel Geschichte eisern beschwiegen, ja, du konntest noch so fragen, und zwar eben durch diese beiden, das finde ich schon zentral, diese Generationsgeschichten, also wenn Sie sich den Osten anschauen, da gab es keine Generation, es gab immer nur Klassen, ja, so, aber ich finde schon, dass Generationen auch ein Analysebesteck sind, weil Generationen, also wenn Sie sich heute anschauen, alle Studien, die wir in dem letzten halben, dreiviertel Jahr über den Osten auf den Tisch bekommen haben, der Lebensstandard ist besser. Also wenn Sie sich anschauen im Verhältnis, ne? Also eine Miete in Görlitz, zwei Zimmer, 250 Euro, dieselbe Größe in Stuttgart, 1450. Ja? Der Rentenangleich ist fast geleistet, 96,5%. Ja? Es fehlen noch 3,5%. Also all diese harten Zahlen, ja, sind im Verhältnis ganz okay, aber die Stimmung ist unwahrscheinlich mies. Also dieses Verhältnis auch oder wenn Sie jetzt der Glücksatlas
kam. Ich wollte es gerade sagen, der Glücksatlas, ich habe mich nicht getraut, weil das Wort so doof ist,
ja, Glücksatlas. Ja, wie auch immer diese Sachen immer heißen, aber es ist doch erstaunlich, dass es im Grunde wie so ein, der Einzelne sagt, auch auf dem Dorf, in Thüringen kam jetzt ein Bericht, ja, sagen 88% auf dem Dorf, es geht mir gut bis sehr gut. Also es gibt ein glückliches Ich und ein unglückliches Wir. Ja, so. Und das muss man doch mal besprechen. Also müssten wir, dann ist es doch nicht die Rente, und es ist, sondern was macht es denn, dass wir mit dieser Freiheit im Inneren offenbar so schlecht umgehen können, dass wir vielleicht sogar gar nicht damit umgehen können, ja, dass wir uns unendlich überfordert fühlen. Und da fände ich schon es ertragreich, eben in die Generation zu schauen, wie sind die geprägt, und eben sowas wie eine Gefühlslandschaft Ost versuchen zu beschreiben.
Aber ja? mit wem besprechen wir das denn? Die Leute, die aus dem Krieg wiedergekommen sind, sind fast alle tot. Sogar diejenigen, die das System DDR gestützt haben, versucht haben, zum Erfolg zu führen, so wie ihr Vater ist verstorben. Die Menschen, die Generationen, mit denen das zu besprechen wäre, leben eigentlich nicht mehr. Mit wem kann also jemand, der, sagen wir, 1992 in Eberswalde geboren ist, mit wem kann er diese Dinge noch besprechen?
Herr Becker, unsere Erzählung war mit 90, so, die Diktatur ist vorbei, wir sind ein Land, die Mauer ist gefallen, wo ist das Problem? Ja, so. Und jetzt sehen wir, ich glaube, wir haben Prozesse unterschätzt, und wir haben auch unterschätzt, und das war jetzt schon Thema, transgenerationelle Weitergaben, ja, dass eben eine Generation der Kriegskinder im Osten natürlich, also ich erzähle es praktisch, Kriegskinder, die geprägt sind durch Hitler, durch Volkskörper, Hurra und so weiter, und den realen Krieg, ja, diese realen harten Erfahrungen. Genau das aber in die Kriegsenkelgeneration im Sinne auch eines inneren Krieges reingestopft haben, und zwar auch mit enorm viel Gewalt. Also das beschreibe ich relativ detailliert, wie sich das im Inneren dieser DDR aufgebaut hat. Und das dann, ja, in praktisch, das war ja schon mal Ihre Frage, also es ist doch auffällig gewesen, dass mit 89, 90, wann fing das an? Hoyerswerda, Rostock, also es ging ja ganz schnell, ja, diese hochexplosive Prochrom Stimmung, und dann haben wir das immer als Einzelfänomen behandelt, wir sind medialer Aufschlag, wow, da, was da los ist im Osten und so, wir haben es nie verstanden in der Kontinuität und in der wirklichen gesellschaftlichen Problematik. Es gibt keine einzige Partei, die sich mal hingesetzt hat und gesagt hat, wir brauchen ein Konzept für dieses, weil die dreifach höhere Gewaltsignifikanz, die war von 89 an da, die hat sich nie verändert.
Ich muss mal ein bisschen Werbung machen. Jochen Staat hat Anfang der Woche, ich meine am Montag oder am Dienstag, einen Artikel bei uns in der FAZ geschrieben, wo er im Prinzip, am Montag war es, im Prinzip aufgezählt hat, das Jahr 89 und was in diesem Jahr bis zum 9. November 1989 an aktiven, an Taten eigentlich passiert ist, abgesehen von gescheiterten oder erfolgreichen Republikfluchten, unter anderem rechtsextreme Ausbrüche von NVA-Soldaten zum Beispiel. Und das ist kein kleiner Teil in diesem ganzseitigen Artikel.
Ja, Polizei, Armee, also da war, saß er dick da, der Hitler. Ja, also das war das schon, das wissen wir mittlerweile auch. Und dass die Jungs, die Kinder der Stasi-Leute oft dahingehend die Akteure waren, und dann wurde das aber maximal gedeckelt, ja, von den Vätern. Also das ist eine geronnene Struktur gewesen, Das hat sich eben, wohin sollte sich das aufgelöst haben? Und dann gab es eben diesen merkwürdigen, also diese merkwürdige Politik, also man kann ja den Linken es zugutehalten sagen, die haben die Stasi-Leute gebunden nach 89, dass sie nicht im Land irgendwie rumgemordet haben, ja. Aber man muss eben schon noch sagen, dass sie in dieser Erzählung und auch in der Abwehr sozusagen der Verbrechen, ja, so ein Ostkollektiv gehortet haben, im Grunde nach 89. Und damit meine ich ja eben auch, womit war das ausstaffiert, wie war es formatiert? Und dann geht die Mauer hoch und dann machen die Linken über im Grunde bis 2015 den großen Kümmerer. Ja, die waren ziemlich unterwegs da im Osten. Punktum 2015 kapert sich im Grunde dieses Kollektiv, die AfD. Und man sieht ja, wie einfach das zu beatmen ist. Ja, also wie einfach du sozusagen dieses Ostkollektiv, und bitte, dass es kein Missverständnis ist, wenn ich so spreche, es geht nicht um 100% oder so, ja, es gibt immer auch die anderen, wir wissen, bei 25% oder von mir aus 26% AfD im Osten muss man immer auch sagen, dass 75% das nicht gewählt haben, ja, aber um ein Phänomen zu verstehen und um im Grunde in der Petrischale das Kondensat zu sehen, glaube ich, muss man das schon so ein Stück weit erzählen. Ja. Und das, also diese Prägung, die ich versuche, hier in dem Buch in den Blick zu bekommen, wo der rote Faden in meinen Augen der Gewaltfaden ist, und da ist viel zu wenig, wir haben viel zu viel Zeit verwartet, wir sind viel zu wenig, wie schwer war das auch, ja, kann Hauke Hückstedt ja auch erzählen, wie schwer war das, Aufarbeitung im Osten überhaupt nur zu platzieren, Themen zu platzieren, ja, ich kann mich erinnern, unveröffentlichte Literatur habe ich ja jahrelang gemacht, Ausstellung gemacht, dann steht eine Frau da und sagt, ja, also ganz ehrlich, ja, also da vorletztens, da mussten wir ja schon wegen dem Hitler und jetzt kommen Sie, da müssen wir nochmal, also jetzt reicht's aber. So, das war so diese Art, ja, mit den Opfern. Und natürlich ist das schwierig, weil du hast ja alles wie doppelt, ja, du hast eben zwei Diktaturen, du musst ja im Grunde, der Holocaust liegt völlig im Eisschrank, da ist überhaupt noch gar nicht angefangen worden, ja, und dann hast du ja noch diese viel tausend, also 200.000 in den Gefängnissen, eine halbe Million in den Kinderheimen. Also du hast unwahrscheinlich große Opfergruppen, wo ja auch nicht, das ist ja nicht eine einzelne Geschichte, da hängen ja immer auch die Familie dran. Da hängt, also kann man sich ja überlegen, wenn jemand an der Mauer erschossen wurde oder das, was jetzt Jochen Staat erarbeitet, noch im Sommer 2000, im Sommer 89 sind noch 18 junge Menschen da, wo ich geflohen bin an der Strecke, ja, sind noch 18, das kommt jetzt erst, ja, über Ungarn erschossen worden, das kommt jetzt erst auf den Tisch, ja, da wissen die Eltern nicht, wie das passiert ist, dann hat der Mann eine Geliebte gehabt oder eine Freundin, so, dass, wie das reinschlägt, also wie diese Verbrechen Wellen schlagen, ja, und dann sagen wir, naja, jetzt machen wir hier mal einen Schlussstrich und 30 Jahre ist ja nun lange genug her. Es ist nicht gemacht, es ist nicht, und deswegen ist es auch so explosiv, ja, also so schwer mit diesen Dingen überhaupt miteinander, also so ein bisschen Luft daran zu kommen, damit wir uns nicht die Köpfe einschlagen da.
Aber dass eine politische Partei das nicht aufgreift und zum eigenen Thema macht, liegt ja offensichtlich, also es ist unpopulär. Das wird keine Partei aufgreifen, also wird ja der Einzelne gefragt sein, sich zu befragen, was trage ich eigentlich mit mir rum.
Und na, ganz so geht's nicht, ja, also ich finde schon, also der Pressesprecher der Linken sagt, die jetzige Linke ist rechtsidentisch mit der SED. Also wenn der das heute sagt, Wir sprechen ja über diese Frage, meine Güte, die Alten sind nicht mehr da, ja, die vermeintlichen Täter, ganz so ist es nicht. Also die Mauer-Kind-Generation, da gibt es ja schon auch erstaunlich viele Stasi-Leute. Also ganz so können wir uns nicht rausdrehen. Aber das war der Punkt, dass eben diese Belastung wie neu generiert worden. Und wenn es eben Generationen gibt, die dieses Wissen in einer Weise abwehren, es ist ja eine richtige Verleugnungspolitik. Also wenn Sie sich anschauen, was bestimmte Medien und wo eben sehr junge, das geht ja nicht darum, dass sie irgendwie schlecht oder irgendwie sind, sondern das ist ja klar, sie sind geprägt und sie werden im Grunde das übernehmen, was sie an Erzählung, was in Erzählung in sie hineingekommen ist. Und wenn wir eben 30 Jahre lang den Osten als eine Pittiplatschfabrik erzählen, ja, als irgend so eine Märchenvariante, also im Grunde ja wie eine Derealisierung von Geschichte auch betreiben, dann hat das eine Folge. Es hat einfach eine Folge.
Aber es ist trotzdem letztlich doch der Appell an den Einzelnen, sich damit zu beschäftigen. Die eigene, um das, den Begriff jetzt nochmal zu verwenden, die eigene Erinnerungspore.
Ja, aber ich finde, es geht um den Einzelnen, es geht ja immer um den Einzelnen, aber es geht natürlich auch um eine Kultur der Parteien. Also wenn eine Manuela Schwesig, um mal jetzt eine andere Partei zu nehmen, nämlich das, sonst heißt es, ich bin fixiert auf die Linke, als SPD-Ministerpräsidentin sagt, kein Unrechtsstaat DDR, weil da würden die Lebensleistungen der Ostdeutschen attackiert. Ich weiß nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Das eine ist ein Staat und das andere. Und was soll man denn sagen zu den Lebensleistungen? Ja, also dann erzählt jemand seine Lebensleistungen, dann sagt der Westdeutsche, schön, dass Sie es mir mal erzählt haben. Ich finde das so unpolitisch. Ja, also was wollen wir damit? Aber wenn wir eben im politischen Raum mit diesen Fragen so umgehen, und das ist auch quer durch die Parteien, da gehört auch, da muss man auch die CDU fragen, was da eigentlich passiert, dann haben wir ein bestimmtes Klima. Und das sehen wir ja doch, tut uns auffällig, finde es jedenfalls nicht gut.
Ja, es tut weh. Also offensichtlich, ne? Was Sie haben eingangs gesagt, Sie wundern sich, dass hier in Anführungszeichen in Westdeutschland keiner aufsteht und sagt, so jetzt mal gut, jetzt kommen wir mal weiter. Sind wir eigentlich zu desinteressiert?
Ich finde der Saal ist ganz schön voll. Also,
ja, schon, aber
Desinteresse, ja. Also ich glaube schon über, also wie war es denn? Ja? Also ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Abend mit dem Frank Schirmacher gehabt und da hatte er mir erzählt, dass er an diesem 9. November sich wie quer durch die Gesellschaft telefoniert hat, Künstler, Politik, und nur zwei Personen, ja, gefunden hat, und es waren wirklich nur Kohl und Genscher, die glücklich waren, dass die Mauer gefallen ist. Die anderen, um Gottes Willen, jetzt bricht die Welt ein, und da wurden Szenarien aufgerufen, und es war das Schlimmste, nein, es war doch, ja, ich glaube, das muss man auch mal voneinander anerkennen, dass es zwei Gesellschaften waren, die sich auch über 40 Jahre fremd geworden sind, dass es wirklich zwei verschiedene Kulturen geworden sind und dass wir sprechen eine Sprache, aber hinter diesen Wörtern sind doch je einzeln ganz andere Erfahrungswelten. Ja, ich habe immer das Gefühl, wenn wir an der Stelle anfangen würden und zu lernen, miteinander Deutsch zu sprechen, wäre schon einiges gewonnen. Also, und zwar in dem bereichernden Sinn. Ja, es geht ja nicht darum, das immer alles anzugleichen, sondern zu sagen, ach so verstehst du das, okay. für mich ist es ganz anders. Ja, ich habe einen ganz anderen Erfahrungsraum. So. Und ja, also wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, dass der Westen sich den Schmerz des Ostens, und da meine ich wirklich die Erfahrungswucht des Ostens aus dieser langen Diktaturgeschichte, schon auch fremd gehalten hat. Ja, was die da so machen, und das hat auch viel, ich finde es erstaunlich, wie lange eben so Bilder funktionieren, ne? So Denkfolien, was da, ich bin mal mit einer westdeutschen Galeristin nach Dresden gefahren, und die ist dann wirklich unmittelbar, also Tanke raus und telefoniert, und ich bin jetzt wieder in Deutschland, also so, ja, also ja, und ich meine, also es hat ja wirklich auch, es war immer dieser ganze Transitverkehr, die Grenzgeschichte, war ja auch alles ungut, ja, man, es gab, es war ja auch angstbesetzt, aber ich würde einfach, ja, denken, 30 Jahre ist ein langer Zeitraum, und wir gehen doch nicht mehr auseinander, oder? Also dann können wir es doch auch versuchen, also...
Nee, wir müssen es versuchen. Führt kein Weg dran vorbei. Mit dem Blick auf die Uhr. Sie hatten gesagt, Sie wollten noch einen kleinen Teil lesen, oder wollen wir lieber...
Vielleicht sind wir schon zu lang. Ja. Ich glaube, wir müssen um 9 raus.
Dann würde ich gerne Sie bitten um ein paar wenige, möglichst kurz formulierte Fragen. Ansonsten gibt es hinterher beim Signieren auch nochmal die Gelegenheit.
Genau, keine Fragen, dann lese ich noch. Nein, es gibt eine Frage.
Bitte.
Eine Frage nach Ihrem Desinteresse und Ihrer Antwort, der Saal ist doch ganz schön voll. Gibt es da einen Unterschied zu Ihren Auftritten im Osten?
Nee, ist auch voll. Ja, ist unterschiedlich. Ne? Also die Fragen sind andere. Und mir fällt auf, und das finde ich sehr, sehr wertvoll, dass im Osten Menschen jetzt stehen und wirklich ihre sehr harten Geschichten erzählen. Also das finde ich einen großen Gewinn. Das hat es lange nicht gegeben. Ja, so im Westen sind es meistens so eben so ganz konkrete Fragen, so einzelne ganz konkrete Fragen, viele Fragen. Und da merkt man, gibt es einfach, das ist alles noch Wunder. Ja, so.
Also ich freue mich über das Interesse, weil ich tatsächlich den Eindruck habe, dass es unglaublich viele aus dem Westen gibt, die die Erfahrung des Ostens als Diktatur gar nicht erstens persönlich mitbekommen haben und zweitens sich auch gar nicht dafür interessiert haben. Dass das noch ein relativ hoher Prozentsatz ist, also da bin ich immer wieder erstaunt. Ich meine, ich habe in der Verwandtschaft gehabt und habe das gekannt und natürlich zu schätzen gewusst, auf welcher Seite ich lebe. Und es fällt mir heute in den Gesprächen mit meiner Familie, die drüben sind und denen, die das relativ gut überstanden haben, diesen Wechsel. Dass ich immer erstaunt bin, was da nicht mehr angesprochen wird. Was ich nur in den paar Tagen erlebt habe, die ich praktisch dort zu Besuch war. Dass das heute verbrämt wird, dass gesagt wird, aber die Familien waren nicht der Meinung, und die Zusammengehörigkeit war nicht besser. Und so dieses...
Das Problem ist, glaube ich, was wir unterschätzen, ist die schwere Traumatisierung der Gesellschaft und auch der Kultur. Ja? Und wenn zum Beispiel, hatte ich gerade eine Veranstaltung in einem Frauenhaus in Brandenburg, das geleitet wird von einer westdeutschen, sehr engagierten Frau, und die sagt, es gibt grundsätzlich im Osten keine Gewalt gegeben. Gab es einfach nicht, weil Menschen es unglaublich viele Ängste haben. Es ist nach wie vor sehr angstbesetzt, da überhaupt darüber zu sprechen, sich irgendwie Hilfe zu holen, das ja ein Stück weit ins eigene Leben zu integrieren. Ich habe ja über viele Jahre diese Dopingopfergeschichte gemacht, also namenlose Gewalt, wo mir dann immer schon gesagt, ja, die übertreibt doch oder so. Ich werfe mir selber vor, dass ich eben, weil die Angriffe so massiv waren, nicht genug deutlich gewesen. Ich glaube, ich habe schon Sätze gesagt, aber ich glaube, dass das nochmal auch in den Kopf zu bekommen. Ich habe angefangen mit dieser Terrorzeit und der Geheimdienst mit dem Begriff Liquidierung. Ja, dann gibt es das 68. Für sie ist klar, 68 ist sozusagen eine globale Revolution und es ging ins Offene. Der Osten hatte ja auch ein 68 und das war Prag. Völlige Desillusionierung und die Gesellschaften Osteuropa wie stranguliert. Ja. Und das ist, da laufen im Grunde diese Gesellschaften Ost wie West extrem auseinander. Und wenn Sie sich diesen DDR anschauen, völliger Umbau des Geheimdienstes, Modernisierung. Miegel sagt 69 nicht mehr Liquidierung, sondern Zersetzung, Isolation, also praktisch, also nach außen hin, Günter Krast sagt dann 80er Jahre, kommode Diktatur, sah irgendwie ein bisschen schmuddelig aus vom Westen aus, aber naja, okay, ja, aber wir haben diese Gewaltmaschine, ja, nicht freigelegt und nicht, bisher nicht erzählt bekommen und wir haben unendlich große Opfergruppen, die ihre heile Not haben, überhaupt zu ihrer Geschichte zu kommen. Dann erzählen die Sportkinder, ja, ich wollte unbedingt Sport, ich wollte raus aus dieser Gewalt in der Familie, dann bin ich in Sport, da war es noch schlimmer. So, ja, also, und diese vielen, unendlich vielen irrlichternden Geschichten, die dafür brauchst du doch ein gesellschaftliches Klima. Ja? Ich glaube nicht, dass es, Herr Becker, weil Sie sagen, die Einzelnen müssen es machen, die Familien müssen es machen. Es braucht auch staatliche Strukturen. Also zum Beispiel solche Entschädigungsgesetze sind eben auch Enttabuisierungsräume. Da wird überhaupt und dann ist es natürlich schwierig, wenn solche Sachen dann institutionell weggeschlagen werden wieder. Ne? Also wegbrechen, wie das ja passiert ist, immer wieder passiert. Weil der Druck zu groß ist und da müsste es viel mehr auch von Seiten, da müsste so ein Innenministerium viel wacher sein und nachgreifen und sichern. Und dann sind natürlich, ich meine, wir haben in dieser Gesellschaft doch eine Vielfalt an Einrichtungen, an was ich staune immer wieder, wie ausdifferenziert ja dieser Westen nach hinten hin ist, was da immer alles, wer da nicht alles Stiftung gegründet hat. Also wir haben so ein Potenzial. Ich glaube, das zu verbinden, ja, diese Wunde, die immer noch so sehr pulsiert, mit dem hoffentlich erwachenden Interesse des Westens zu sagen, wir müssen da rein, da muss doch mal, wir können doch so unendlich viel. Ja. Also das wäre schon toll, wenn klar würde, wenn wir das weiter ausschwitzen, dann fliegt uns dieses Land um die Ohren, weil es gibt diesen verharscht toxisch braunen Osten. Da geht jetzt vom Westen, das sind ja alles Westleute, die diese AfD im Osten im Griff haben, geht sozusagen viel Geld, viel Struktur rein. Und wenn wir dort nicht reagieren, sind wir bald in einem sehr anderen Land. Ich bin völlig entfernt davon, irgendeine Angstgeschichte aufzulegen, aber wir glauben, es wäre gut daran, das nicht wegzureden.
Gibt es weitere Fragen?
Nur eine ganz einfache, konkrete Frage. Eine Frau, die den Roman gelesen hat, gibt die Frage um...
Bisschen laut, glaube ich.
Ja, man kann es vielleicht wiederholen am Mikrofon. Warum ist die Mutter eigentlich relativ schwach beleuchtet im Roman?
Warum ist die Mutter relativ schwach beleuchtet im Roman?
Ja, ja, sie müssen ja so ein Buch auch durchkriegen. Ja, also ich finde, dass ich im Hinblick auf die Frauen, also das ist ja auch so ein Mythos, ne, mit der emanzipierten Ostfrau, wo ich schon denke, das ist so sehr viel ambivalenter und sie wissen auch, dass die Verstrickung der Frauen in den Nationalsozialismus, das ist ja sehr spät erst in den End-70er Jahren im Westen gekommen. Das steht uns alles noch bevor. Ja, so, ich gebe zu, ich habe, weil es eben der Bruder war und ich mich gefragt hatte, was hat der eigentlich für Männermodelle gehabt? Woran konnte der sich orientieren? Sind die Männer jetzt hier ein bisschen stärker vorgekommen?
Ja, aber so. um das mal nachzufragen, Sie beschreiben schon, dass die Mutter im Prinzip zu ihrer persönlichen Entlastung geschwiegen hat. Zu im Prinzip allem, oder? Sie haben mit ihrer Mutter über diese Dinge
verbissen geschwiegen und diese namenlose, irrselige Gewalt, diese Enthemmung des Mannes gutiert.
Ist ja. Durch das Schweigen gutiert oder durch andere?
Ja, ich glaube, es ist noch ein bisschen komplexer. Das habe ich ja versucht zu erzählen mit diesem sehr archaischen Tod des Bruders. Also, dass sie, glaube ich, in so einem, also praktisch etwas Katastrophales zu sehen, um darin sich zu erlösen oder so. Also es ist ein bisschen psychologisch. Also manchmal versteht man Mütter ja auch nicht 100%.
Aber dieses, darauf will ich hinaus, dieses Schweigen ist etwas anderes als das positive Verleugnen des Bruders.
Ja, absolut, klar. Und auf alle Fälle. Und ja, also weil Sie gefragt haben mit der Mutter, also erstaunlicherweise sage ich aber jetzt wirklich nur Ihnen, gibt's ja auch nicht eine wirkliche Familiendynamik. Ja? Also da gibt's ja auch noch zwei Schwestern, die außen vor geblieben sind. Also wenn das noch mit hinein erzählt würde, darum ging es mir aber nicht. Ich bin jetzt nicht auf einem exhibitionistischen Trip oder so, ich muss jetzt mal Familie machen, sondern ich wollte mit dieser Erzählung über die Familie ein bestimmtes Problem in den Raum holen.
Wie sehen Sie denn die Rolle des Zugangs zu den Stasi-Akten? Das ist ja eine andere Situation als damals nach dem Dritten Reich.
Naja, zunächst war das natürlich eine unwahrscheinliche Leistung der Bürgerrechtler, das auch gegen starke Stimmen im Westen durchgesetzt zu haben, dass es dieses Archiv gibt. Sie fragen, dass jemanden, der regelmäßig in Emphase gerät, wenn es um Archive geht, ja, weil wenn Sie, das ist ja genau der Punkt, ja, wenn Sie Familie nicht fragen können, die eisern schweigt, können Sie ja immer nur indirekt suchen gehen, ja, und es gibt ein relativ, das habe ich aber am Anfang, glaube ich, auch gesagt, ich spreche ja von einer gesellschaftlichen Trauerstörung, was die Toten des Krieges, ja, im Osten angeht. Also du konntest ja nicht einfach in ein Archiv gehen und sagen, so, wo ist der Vater, wo ist der Großvater, wo ist der Bruder, wo ist der Onkel abgeblieben. Es gab einen großen Soldatenfriedhof aufgrund der Initiative eines hochengagierten Pfarrers, nämlich Halbe. Und ansonsten wurde dieses große Thema auf extreme Weise beschwiegen. Wenn du einen Verwandten hattest im Westen, konntest du auf diese Weise irgendwas klären. Aber ansonsten, ja, was macht das mit einer Gesellschaft? Das frage ich ja auch in dem Buch. Und ich finde das noch eine ziemlich zentrale Angelegenheit. Ja. Und jetzt haben Sie aber nach der BSTU gefragt. Ein absolut, also ich glaube, das haben wir gar nicht als Gesellschaft verstanden, ja, was das für ein Akt war, was das für ein Potenzial war, was das auch für ein Leitmodell für die Welt war, ja, für gerade die ganzen osteuropäischen Länder, dass wir das geschafft haben, so eine Behörde einzurichten. Nun hat es aber natürlich, also es war ja wie ein jungfräulicher Akt, ne? Das war eine nicht verstetigte Behörde, das war der größte Arbeitgeber im Osten eine Zeit lang. Und hatte immer das Problem, dass hochgradig belastete Leute drin saßen und du dir natürlich überlegen musst, du als Mitarbeiter, also oder als derjenige, der die Akten vorbereitet zur Einsichtnahme, der kriegt dieses ganze Gift ab, ne? Also ich glaube, man hätte mit sehr viel mehr Supervision, mit psychologischer Begleitung das Klima in der Behörde konstruktiv verändern müssen, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt, es hatte auch mit diesen Kohl-Geschichten zu tun, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt kam nichts mehr raus. Du kriegtest praktisch nichts mehr, wenn du forschen wolltest. Und ich glaube, alle, die sehr engagiert und interessiert an der ostdeutschen Geschichte sind, sind schon der Meinung, das ist jetzt eine richtige Entscheidung, dass es den Übergang zum Bundesarchiv gibt. Das Problem ist nur, dass man hätte an der Stelle, also das ist ja auch ein Signal, ne? Wir wickeln jetzt die Behörde ab, man hätte einen ganz starken symbolischen Mehrwert finden müssen, weil, ja, also das ist sozusagen ein Moment der Revolution gewesen. Wir geben eine Bevölkerung, die durch so eine lange Diktaturzeit gegangen ist, die Möglichkeit, Geschichte, die eigene Geschichte zu klären oder eben Vorgänge zu klären. Und jetzt gibt es diesen doch etwas mauen Übergang, das finde ich hochgradig bedauerlich, dass wir uns selber immer so abschaffen in dem, was wir eigentlich hervorragend machen. Ja.
Gibt es noch eine weitere Frage hier vorne?
Ich habe noch eine Frage zu Ihrer schriftstellerischen Arbeit. Ich finde an dem Buch bemerkenswert, wie Sie übergehen von Passagen, die, würde man sagen, schriftstellerisch ambitioniert sind, zu Passagen, die fast schon wissenschaftlicher Literaturbericht sind. Und ich stelle mir vor, das ist nicht ganz einfach oder mit Fallstricken verbunden, wenn man Begriffe aus einem theoretischen Kontext herausnimmt und dann in eine Erzählung auf übergehen lässt, wo sie ja wieder unscharf werden und mit allen möglichen Assoziationen aufgeladen werden. Ich denke, das hat auch seine Probleme, diese Art zu schreiben. Ich finde das sehr interessant. Vielleicht können Sie da was dazu sagen.
Ich kann wahrscheinlich dazu nicht viel sagen, also weil ich das immer so mache. Ich habe so ein Faible, dass ich glaube, also das kann aber wirklich damit zu tun haben, dass ich irgendwie immer das Gefühl habe, ich möchte was erzählen und komme mit der reinen Wissenschaft da nicht ran. Und über die reine Literatur hat mir immer was gefehlt. Also es ist eine Art Hybrid, das ist mir völlig klar. Ich stehe aber zu diesen Hybriden. Also wer damit nicht klarkommt, es ist ein Versuch, also vielleicht darf ich das noch kurz zum Ende sagen. Ich hatte die großartige Möglichkeit, letzte Woche im Heinrich-Heine-Haus in Paris das Buch vorzustellen. Und da saß ein ganz interessiertes, starkes Publikum. Und es ist ein bisschen prekär, wenn ich das jetzt erzähle, weil Sie das falsch verstehen könnten. Ich meine das vielleicht nicht so. Aber was mir trotzdem aufgefallen ist, es gibt dann praktisch die Familie, es gibt den Bruder, es gibt die Mutter, es gibt alles das. Und ich verknüpfe es mit Zeitgeschichte. Und für die Franzosen, die haben das gelesen wie aus dem Herzen heraus und haben vom Herzen her ihren Geist angeschoben. Also es war so ein unwahrscheinlich intensives Gespräch. Und das nehme ich so wahr, und es hat vielleicht auch mit meinem Stoff zu tun, weil es natürlich nicht ganz so einfach ist, wenn es solche Knoten gibt, wie machst du es? Ja, also ich wollte doch auch die Ostdeutschen ein bisschen locken, ja, so, dass sie das mal angucken. Und dann habe ich aber jetzt die Erfahrung gemacht, dass das über den Bruder ganz gut geht, weil der Bruder ist ein bisschen eine Identifikationsfigur. Der kommt nicht durch das Gestrüpp der Zeit, aber ihm wird forever die Hand gehalten. Es war mir gar nicht klar beim Schreiben, aber ich habe gedacht, ist gut, also es funktioniert. Und dann denke ich, es könnte doch auch so funktionieren. Also
es ist schön zu hören, dass das im Land der Brüderlichkeit gut funktioniert. Insofern, Frau Geipel, ich bedanke mich ganz herzlich, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen allen.